Wir wollen zusammen ein Wort Gottes betrachten, und zwar aus dem Alten Testament. Ich hatte vor wenigen Jahren mich mit diesem Thema beschäftigt, aber diese Tage durfte ich es abschließen. Jesaja 22, Vers 23 bis 25. Jesaja 22, Vers 23 bis 25. Da heißt es, ich werde ihn als Pflock einschlagen an einem festen Orte, und er wird seinem Vaterhause zum Throne der Ehre sein. Und man wird an ihn hängen die gesamte Herrlichkeit seines Vaterhauses, die Schösslinge und die Seidenschosse, alle kleinen Gefäße und den Beckengefäßen bis zu allen Kruggefäßen. An jenem Tage, spricht Jehova der Heerscharen, wird der Pflock weichen, der eingeschlagen war an einem festen Orte, und er wird abgehauen werden und fallen, und die Last, die er trug, wird zugrunde gehen, denn Jehova der Heerscharen hat geredet. Soweit Gottes Wort für dieses Thema. Wenn wir hier an dieser Stelle die Heilige Schrift und in der Heiligen Schrift vom Pflock hören, ist es gar nicht schwer darin, den Herrn Jesus zu sehen. Von dem in Vers 22 so deutlich geredet ist, ein Pflock ist eine Halterung, und zwar für eine ganz bestimmte Aufgabe. So wurde der Pflock geradezu schon im Alten Testament in der Wüstenreise dringend gebraucht, das Heiligtum zu halten. Mit hoher Festigkeit wurde darum der Pflock in den Boden geschlagen, um allen Stürmen gewachsen zu sein. An den Pflock hängt man dann die Schnur oder Leine für das Zelt des Heiligtums. Hier sehen wir im Pflock den Christus als den Mittler, den Festigkeitsgeber in seiner Menschwerdung, und zwar Erde, Adama, dem Irdischen hin zum Überirdischen, dem, was über der Erde ist, dem Heiligtum. Und genau hier redet Gott im Alten Testament und kündigt den Messias an, den er, Gott, als Pflock einschlagen wird. Dann heißt es, an einen festen Ort. Dieser feste Ort ist praktisch die Gründung des Gottessohnes im Fleische gekommen. Wir lesen in Jesaja 28, Vers 16 davon, wo es heißt, darum so spricht der Herr Jehova, siehe, ich gründe einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren Stein, aufs Festeste gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Mit dieser Bibelstelle wird klargestellt, dass der Stein jener ist, den einstmals die Bauleute verworfen haben, wie wir das in Matthäus 21, Vers 42 lesen können. Wir haben damit auch schattenbildlich eine steinharte Gründung. Und zwar in Jesus, unserem Herrn. Denn was er getan hat, bleibt ewiglich. Auch dann, wenn hier die Erde einmal verbrannt wird, wie Gottes Wort uns sagt, sein Werk bleibt. Damit ist die Grundlage des Glaubens unser Herr. Und dieser Stein ist zugleich der Fels. Mose, der Mann Gottes, redet im 5. Buch Mose 32,4, wo es heißt, der Fels vollkommen ist sein Tun. Warum, könnten wir fragen, ist sein Tun vollkommen? Wir müssten antworten, weil er selbst vollkommen ist. Und dann wird auch gesagt, wo dieser feste Ort ist. Und da wird uns gesagt, in Zion, in Jerusalem, in Golgatha. Das ist der feste Ort. Denn dort machte er sein Angesicht, wie wir lesen, wie einen Kieselstein, also wieder Steinfels. Ein Stein ist ein Stück Fels. Jesaja 50, Vers 7. Dieser Felsenmann, Christus, dort hat Gott ihn als Pflock, als Halterung eingeschlagen für jeden Glaubenden. Denn er ist der Erhalter aller Menschen, besonders der Gläubigen. Der aufs Festeste gegründete ist auch der erwähnte Schlussstein, Christus. Denn wer an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen. Das ist die feste Gründung, die wir haben, die wir errettet sind. Also wird uns ewiger Friede, ewige Ruhe dann zuteil, wenn wir auf diesen Felsen Christus gegründet sind. Alles andere ist Betrug oder Selbstbetrug. Es ist der Pflock, der uns schon hier auf Erden die notwendige Festigung mit dem himmlischen Heiligtum droben herstellt. Diese festgestellte Gründung von der wir hörten, oder fester Ort, ist für uns Golgatha. Und es bleibt es auch. An der Tatsache unserer Errettung ist nie mehr zu rütteln, egal von wem. Es sind bleibende Fakten geschaffen worden, durch unseren Gott. Dort ist er, der Christus, eingeschlagen, und zwar in die Erde. Er redet ja auch an anderer Stelle davon, von dem Weizenkorn, erdenverbunden, seine Menschwerdung. Durch diese seine Menschwerdung ist er und sein Werk am Kreuz Erden verbunden. Sonst hätten wir nie, nie errettet werden können. Und weil der Herr vom Himmel her gekommen ist und dorthin nach vollbrachtem Werk wieder aufgefahren ist, verbindet er uns im Fleische auf dieser Erde mit der Herrlichkeit des Himmels, wenn der Herr wiederkommen wird, um die Auferstehung und Entrückung zu vollziehen. Durch das Werk des Kreuzes hat er den himmlischen Vaterhaus, wie wir gelesen haben, die Ehre gebracht. Einer Ehre, auf dem der lebendige himmlische Vater gewartet hatte, denn wir wissen, dass die Menschen versagt haben der Sünde wegen. Wir waren nicht diese, jene, die die Ehre des himmlischen Vaters gebracht haben. Christus war gekommen, den Willen des lebendigen Gottes zu tun, wie wir das in Hebräer 10, Vers 7 lesen. Und darum, weil er diesen seinen Willen so vollkommen getan hatte, vermochte er sich zugleich zur Rechten der Majestät auf den Thron Gottes setzen zu können. Die Übereinstimmung des Willens zwischen dem Vater und dem Sohn war so groß, dass der Herr sagen konnte, wer mich gesehen, der hat den Vater gesehen. Möchten auch wir etwas abstrahlen, die wir errettet sind, von der zukünftigen Herrlichkeit, die Christus uns hier im Fleische gebracht hat. Möchten auch wir uns dies zum Anliegen machen, uns auszustrecken nach ihm, unserem wunderbaren Retter und Erlöser. Die Basis in seiner Menschwerdung war einzig und allein sein Gehorsam. Und an diesem Punkt Gehorsam heißt gehorchen, nicht meinen eigenen Gedankengütern zu gehorchen, sondern seinem Wort. Nicht, wie ich's allein verstehe, sondern wie es in der Gemeinschaft der Seinen verstanden wird. Damit ist er unser Herr der Pflock. Und nach Vers 24 des Textverses wird man die gesamte Herrlichkeit seines Vaterhauses, heißt es hier, an ihn, an Christus hängen. Ich muss manchmal lachen, es sei mir verziehen. Wenn ich die bestimmte Leute sehe, es handelt sich um große Militärs, über die ganze Welt verstreut. Wenn da Festtage sind, dann so breit ist meins nicht. Da geht das bis hier runter. Ein Dingen am anderen. Dieser Dinge werden sie am großen weißen Thron sich verantworten müssen. Das sage ich jetzt schon. Aber hier heißt es, da wird man die gesamte Helligkeit seines Vaterhauses an ihn hängen. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, In der Helligkeit seines Vaters lesen wir mit seinen Engeln, und dann wird er einen jeden der Menschen vergelten nach seinem Tun. Das ist so gottvollkommen, dass sich keiner diesem Urteil entziehen kann, wenn er noch so raffiniert hier auf dieser Erde gelebt haben mag. Seinen Augen entgeht nichts. Nicht nur, was wir tun oder unterlassen. Gott ist so gewaltig, er kennt eines jeden einzelnen Herz. Er weiß auch, was deine Beweggründe des Herzens sind in der Entwicklung. Wenn der Herr als Sohn des Menschen kommen wird, redet die Heilige Schrift vom zweiten Wiederkommen Jesu zum Gericht. Aber selbst das Gericht wird seine Helligkeit in der Helligkeit seines Vaters wieder erstrahlen lassen. In die Helligkeit eingebunden sind dann, wie wir gelesen haben, die Sprösslinge und die Seidenschosse. Müssen wir wissen, was das ist. Die Sprösslinge sind die Frucht des Kreuzes. Das ist Christus in euch, die Gemeinde. Die Seitenschosse sind Israel. Die seitlich von der neuen Erde leben oder auf der neuen Erde leben und wirken. Wir können eigentlich schlussendlich nur sagen, überall seine Herrlichkeit. Ob es die kleinen Gefäße sind, oder die größeren Wortgefäße, Wasser und Wort stehen ja zusammen. Alle dienen seiner Helligkeit, sowohl hier als oben bei ihm. Wir freuen uns darauf, wenn der Herr Jesus wiederkommt, er hat sich angemeldet. Wir wissen genau, sein Wort ist die Wahrheit. Es steht geschrieben, alle Menschen sind Lügner. Gott kann nicht lügen. So steht's geschrieben. Nach Vers 25 des Textverses wird im Klartext Golgatha beschrieben. Ein herrliches Wort. Hier wird von einem Tage geschrieben, und wir wissen, Jesaja hat, ja, ungefähr 700 Jahre vor Golgatha gelebt. Hier wird von einem Tage prophetisch geredet, an dem Jehova der Heerscharen den Pflock weichen lassen wird. Wir wissen ganz genau, was das ist. Dieser Tag war vor circa 2000 Jahren. Und dieser Pflock war der Christus. Und zwar war dieser Pflock, wie es heißt, der eingeschlagen war an einem festen Orte. Kein Feind im Himmel und auf Erden hätte diesen Pflock beseitigen oder weichen lassen können. Er war von Gott selbst dort eingeschlagen. Das bedeutet, Christus wandelte von Gott gefestigt in Israel etwa 33,5 Jahre. Die Schrift sagt, an einem festen Orte. Und dann sagt das Wort weiter, und er wird abgehauen werden und fallen. Wir lesen an verschiedenen Stellen, so auch unter anderem im Psalm 89, Vers 43 bis 44, wo es heißt, auch hast du zurückgewandt die Schärfe seines Schwertes und hast ihn nicht bestehen lassen im Kampfe. Du hast aufhören lassen seinen Glanz und zur Erde gestürzt seinen Thron. Und diese Worte des Psalmisten sind noch weit älter als die Worte des Jesaja. Und Jesaja, der große Prophet, sagt in Kapitel 53, denn er wurde abgeschnitten aus dem Lande der Lebendigen. Wir nehmen das so still hin, wir lesen das, aber wir sollten immer dabei denken, dass er sich abschneiden ließ um unserer Sünden willen. Um deiner und meiner Sünde wegen. Wir alle kennen doch sicher die Geschichte des Kreuzes, wo wir auch alle, die wir errettet wurden, nunmehr Kreuzes verbunden sind und bleiben. Und dann heißt es weiter in dem Text, Vers 25, und die Last, die er trug, wird zugrunde gehen. Nicht der Herr, aber die Last. Die hier beschriebene Last ist die Sündenlast. Er hat sie hinuntergetragen in die Tiefe. Und da hat er Sühnung getan, sagt Gottes Wort. Nicht allein für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Christus hat also die Sünden der ganzen Menschheit hinuntergetragen. Aber damit sind wir nicht errettet, sondern wir müssen in der Aufrichtigkeit, in der Wahrheit gefunden werden, zu Christus zu kommen. Wie auch Jesaja, der große Prophet, weiter sagt, er aber hat die Sünden vieler getragen. Die Last aber jene Sünden wird zugrunde gehen. Denn Christus hat sie auf sich genommen und hat sie mit hinuntergebracht in den Tod. Wer nun im Glauben seine Sünden dem Christus aufrichtig bekennt und dort ausliefert, dessen Sünden bleiben im vergebenen Zustand unten in der Tiefe. Sie werden nicht wiedergefunden werden. Das ist das Werk unseres Herrn. Es ist das größte Werk, welches auf Erden vollbracht wurde. Darum ist der Pflock an festem Orte eingeschlagen worden, wie wir es in Hebräer 9, Vers 26 lesen, in der Ausdrücklichkeit zur Abschaffung der Sünde. Der feste Ort ist es auch dann, wenn wir als Kinder Gottes wieder gesündigt haben. Denn Annahme, Vergebung und Gottes Liebe bleiben genauso fest bestehen, wie jener Pflock an diesem festen Ort eingeschlagen worden ist. Nicht der Mensch hat sowas ersonnen oder gewollt, sondern unser herrlicher Gott, dem wir alles zu verdanken haben, wenn wir nur errettet sind. Die größte Entscheidung eines Menschen auf dieser Erde, wer sich erretten lässt. Wie töricht jene, die von dieser Rettung wissen und sie und nicht Gebrauch machen. Es heißt hier, Jehova der Heerscharen hat geredet. Das ist mit ganz kurzen Worten in Vers 23 bis 25 ausgelegt. Und darum müssen wir uns alle retten lassen, eine notwendige Maßnahme, die in unserem christlichen Abendland weitgehend untergegangen ist. Da werden schön geistige Worte formuliert, die niemand nützen. Da werden Rituale vollzogen, die niemand retten. Sind wir doch ehrlich. Und selbst vermögen wir nicht zu retten. Wir brauchen einen Retter, der größer, mächtiger und stärker ist als wir und als unsere Sünde. Wer sich da nicht retten lässt, behält seine Sünden. Das ist das Problem. In 4. Mose Kapitel 32, Vers 23 heißt es, und wisset, dass eure Sünde euch finden wird. Ach, das sind Worte. Nicht mehr, wenn's zu spät ist, wird der Herr uns finden, sondern die nicht vergebene Sündenschuld, die Last, von der wir hier hörten. Wir brauchen die Vergebung, die allein im Opfer Christi Jesu ist. Sonst bleibt die Sünde und wir enden im Feuersee, ewiglich. Ob wir damit einverstanden sind oder ob wir da was dagegen zu sagen haben oder nicht, wird, ist überhaupt nicht mehr gefragt. Wohl dem, der hier schon errettet ist, der hier die Frage von Schuld und Sünde geordnet weiß. So wollen wir uns jetzt speziell dem Pflock zuwenden. Wollen wissen, was Gottes Wort darüber sagt. Und das ist hochinteressant. beachten wir bei diesen kommenden Ausführungen, dass die gesamte Heilsgeschichte des Alten und Neuen Testaments in den Händen des Christus lag, wenngleich er sich noch nicht geoffenbart hatte. Esra, der Alttestamentler, Esra schreibt in Kapitel 9, Vers 8, in der exilischen Zeit Babylons, ich sage den Satz nur kurz, indem er uns, Punkt, 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 einen Pflock gegeben hat, Punkt, 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 damit unser Gott unsere Augen erleuchte und uns ein wenig aufleben lasse in unserer Knechtschaft. Das sind Worte. Der Esra hat diesen Satz gesagt, ohne ihn bis in die Tiefe hinein zu verstehen, dass dieser Pflock, der Augenerleuchtende, der Christus ist. Durch den Pflock Christus erhielten sie also im Alten Testament Licht ihrer Augen und ein persönliches Aufleben. Das geschah durch Christus, durch den Pflock. Eine interessante und wunderschöne Mitteilung lesen wir, da müssen wir die Bibel aufschlagen, in 5. Mose 23. In 5. Mose 23, Vers 13. Ich darf ihn lesen. Und du sollst eine Schaufel unter deinem Geräte haben, und es soll geschehen, wenn du dich draußen hinsetzest, so sollst du damit graben und sollst dich umwenden und deine Ausleerung bedecken. Komisches Wort, gell? Habe ich auch gedacht. Wir lesen hier in der Elberfelder Übersetzung, auch in der Luther Übersetzung von Schaufel, nebst anderer Übersetzungen. Hermann Menge übersetzt Spaten. Geschwister, das stimmt alles nicht. Das ist total falsch übersetzt. Die Urtexte sagen Pflock. Sie mussten zu ihrem Gerät und ihrer Gerätschaft einen Pflock mitnehmen. Die Übersetzer haben das lediglich nicht verstanden. Ich sage das hier so deutlich, ist keine Überhebung, sondern nur eine Berichtigung. Die neue Hebräisch-Deutsch-Übersetzung sagt Grabescheid. Nun, ein Scheit ist ein Holz, da kommen wir schon näher. Und ein Holz, das geeignet ist, etwas zu graben oder zu vergraben. Also mit dem man etwas vergraben kann, in unserem Sinn. Von 5. Mose 23, Vers 13. Die Exkremente durften in Israel, im verheißenen Land, nicht in Feld und Wald abgeladen werden. Die Bibel sagt, und weil es wiederholt heißt, dass dadurch das Land verunreinigt werde. Darum mussten sie zum Arbeitsgerät aufs Feld einen Pflock mitnehmen. Der wurde in die Erde getreten oder je nach Festigkeit des Bodens hereingeschlagen, um die Ausleerung verschwinden zu lassen. Biblische Aussagen. Und oben trat man das mit dem Absatz wieder zu. Und da habe ich mich gefragt, Herr Jesus, habe ich gesagt, was soll denn der Pflock bei dieser Stelle? Was soll denn das? Das kommt doch hier nicht darauf an, ob es eine Schippe, ob es eine Schaufel oder ein Spaten oder was das auch ist. Hier geht es ja nicht um Wertbestände. Aber der Herr machte mir sofort klar, dass der Pflock die Verunreinigung des Landes verhindert, gleich so verhindert der Pflock die Verunreinigung der Sünde bei den Menschen. Das ist die Lösung. Was der Sünde in uns und an uns entspricht, der Pflock. Darin sehen wir Jesus, der Sündenvertilger. Und genau an dieser Stelle wird wie an keiner anderen deutlich der Pflock. Darum preisen wir den Namen des Herrn unseres Gottes, dass uns diese Schattenbilder im Alten Testament geschenkt sind, sie zu wissen und zu verstehen. Gott gibt uns nicht sein Wort, dass wir nichts damit anfangen. Das ist das Traurigste vom Elenden. Wer in diesem Zustand ist, ist verloren. Es sei denn, es sind andere Beweggründe da. Bezeichnend ist auch die Nennung des Pflockes an etlichen Bibelstellen des Alten Testaments in Verbindung mit dem damaligen Heiligtum der Hütte des Stifts. Es war der Gegenstand, welcher das Heiligtum fest an einem Orte hielt. Wir kennen das Heiligtum. Der Vorhof ist ohne dies ein Bild auf den Christus. Denn im Vorhof war und stand der Opferaltar. Ein Hinweis auf die Opferstätte Golgathas. Auch lag im Vorhof der Mist der Tiere, der Opfertiere. Welcher Mist auf unsere Sünden weist. Und da heißt es, jeder Pflock des Vorhofes musste aus Erz sein. 2. Mose 27, Vers 19. Vom Vorhof musste jeder Pflock aus Erz sein. Da sind die Dinge abgeschattet, die uns durch Golgatha an diesem festen Ort betreffen. Zu diesem festen Ort, nach Jesaja 22, Vers 25, gehört ein fester, ein erzener Pflock. Dann redet das Alte Testament in der Tora an etlichen Stellen von vielen Pflöcken für das Heiligtum. Darin erkennen wir die Erretteten, die Kinder Gottes. Das sind die Pflöcke. Du bist auch ein Pflock, weil du von Gott angenommen, wenn du errettet bist, dem Herrn gehörst, bist du bist du heiligtumsverbunden. Das sind komplizierte Worte, die hier fallen, aber es macht nichts, dafür stimmen sie. Die vom gleichen Geist des Christus sind. Deshalb die Pflöcke. Gleiches Material, könnten wir sagen. Welches ist, wie geschrieben steht, Christus in euch? Ja, das sind die Zusammenhänge. Darum Pflock im Plural. In Offenbarung Kapitel 3, Vers 12, will der Herr uns, wie es dort heißt, zu Säulen im Tempel, das heißt, in das himmlische Heiligtum machen. Haltezwecke, ob's eine Säule nach oben ist oder ein Pflock nach unten. Wir kommen zu einer anderen Geschichte, die sehr interessant ist. Und es ist notwendig, dass wir mit dem Pflock unserem Herrn engst verbunden sind. In Richter 4, Vers 22, da schlug das tapfere Weib Jael den Pflock durch die Schläfe des obersten Feindes Israels, dem Sisera. Dieser Pflock weist ganz genau hin auf den Christus, weil die Heilsgeschichte des Alten Testaments in der Hand des Christus lag. Beachtlich ist auch die wiederholte Benennung von Eckstein und Block und Pflock, wie wir das zum Beispiel in Sacharja Kapitel 10, Vers 4 lesen. Es heißt dort, von ihm, Fußnote, das ist Juda, kommt der Eckstein, von ihm der Pflock. Wir sehen zwar, wie Christus abgehauen und fallen musste nach Jesaja 22, Vers 25, wie wir es hier behandelt haben. Auch wenn er starb, sein Werk am Kreuz blieb bestehen. Darum dürfen noch heute die verlorenen Sünder alle, und der Herr hat ausgerufen, kommet her zu mir alle, sich zu ihm wenden und sich retten lassen. Die Rettung ist ewiglich, ewiges Leben. Darum in Jesaja 33, Vers 20b, dessen Pflöcke, denken wir an Pflock, ewiglich nicht herausgezogen und herausgerissen werden wird, steht da.
Nachdem er auferstanden ist, unser geliebter Herr, gibt's kein Herausreisen mehr. Sein Werk bleibt und er bleibt. Und wenn wir errettet sind, bleiben wir mit ihm. Dieses Wort gehört also dem Herrn nach vollbrachtem Werk am Kreuz, seiner Auferstehung und dem Sitzen zur Rechten des Vaters. Geschwister, ich kann es nicht genügend ausdrücken, was bin ich täglich froh, dass ich errettet bin. Und ich darf hier hineinreden, wenn noch jemand nicht errettet ist und sich nicht retten lässt, bleibt er verloren. Das ist nicht notwendig, weil wir heute noch die wunderbare Zeit der Gnade Gottes haben, wo Gott jeden Einzelnen annimmt, wenn er in Aufrichtigkeit seines Herzens zu ihm kommt. Welch eine Freude in den Herzen derer, die erlöst sind, weil sie wissen, dass die wichtigste Frage des ganzen irdischen Lebens mit der Errettung der Seele in Verbindung steht. Und nur einem haben wir es zu danken, dem Pflock Jesus Christus. Amen.